Was ich zeigen möchte, ist gewissermaßen, wie dieses dicht gearbeitete, klaustrophobische, höfische Zeichensystem durch neue bürgerliche, politische Ideen, aber auch anthropologische Ideen in die Enge getrieben wird. Der Hof ist auch eine Raumaufstellung, also das sind viele Figuren, die einfach nichts anderes tun, als zu bezeichnen, dass der Mittelpunkt die Königin ist. Und sie ist hier ohne ihren Zeichenapparat. Und das ist das, was den König vollkommen aus der Fassung bringt, weil in dem Moment ist auch er selber nicht mehr der König. Ich würde jetzt auch nochmal die Schlussfolgerung ziehen, dass Schiller jetzt sozusagen nicht nur das höfische System hinterfragt, sondern dass er auch die mit diesem höfischen System verbundenen dramaturgischen Formen oder Zeremonialformen hinterfragt. Jede Konfusion zeigt an, dass diese Form irgendwie nicht mehr verlässlich ist.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kannst du mir folgen? Dem Podcast, in dem wir mit LiteraturwissenschaftlerInnen über ihre Interpretationstexte sprechen und gemeinsam ihre Argumentation nachvollziehen. Dabei begleitet uns von Anfang an eine Metapher. Wir stellen uns das Interpretieren als eine Reiseroute vor. Ziel ist die Interpretationshypothese und wir wollen LiteraturwissenschaftlerInnen Schritt für Schritt auf diesem Weg folgen. Für unsere heutige Folge freuen wir uns, als Gästin Juliane Vogel begrüßen zu dürfen. Mit ihr sprechen wir über ihre Interpretation zu Friedrich Schillers Don Carlos. Es geht um störungsanfällige und scheiternde Auftritte der höfischen Protagonisten, um das gespenstisch werden des Königs und die Krise absolutistischer Herrschaftsformen. Wir, damit meine ich Selina Schauer.
Hallo.
Und mich, Emilia Kröger. Wir beide studieren bzw. haben an der Universität Göttingen studiert. Ich arbeite derzeit in einem Verlag und habe Germanistik studiert und Selina studiert im Bachelor Weltliteratur. Doch zurück zum Thema der Folge und unserer Gästin, die wir unseren Zuhörenden natürlich auch noch vorstellen möchten, bevor wir die Reise durch den Interpretationstext beginnen. Juliane Vogel studierte Germanistik und Anglistik an der Universität Wien und der Universität Freiburg. In Wien promovierte sie mit einer Arbeit zum Thema Philologische Idyllen, Antike in Wissenschaft und Literatur der Jahrhundertwende in Wien. Ihre Habilitationsschrift verfasste sie über Die Furie und das Gesetz zur Dramaturgie der großen Szene in der Tragödie des 19. Jahrhunderts. Heute ist sie Professorin für Neuere deutsche Literatur und Allgemeine Literaturwissenschaft an der Universität Konstanz. Ihre literaturhistorischen Schwerpunkte reichen vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Mit Juliane Vogel haben wir eine ausgewiesene Expertin in der Dramen-, Opern- und Theaterforschung zu Gast. Sie forscht unter anderem zu den Grundlagen der europäischen Dramaturgie, der Szenografie des Dramas und dem Theater der Avantgarde. Heute wollen wir über ihren Aufsatz Aus dem Takt, Auftrittsstrukturen in Schillers Don Carlos sprechen. Der Aufsatz ist 2012 in der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte erschienen. Also, herzlich willkommen, Juliane Vogel. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Ich freue mich, dass ich hier bin, bei Ihnen.
Wir haben uns überlegt, dass wir zum Anfang erstmal so einen kleinen allgemeineren Blog einschieben. Es ist nämlich auch so, dass wir das allererste Mal in unserem Podcast über einen Dramentext sprechen. Und deswegen würde ich Sie als erstes gerne fragen, wie sind denn Dramentexte auf der Darstellungsebene üblicherweise aufgebaut? Also welche Segmentierungseinheiten gibt es da zum Beispiel?
Es ist richtig, dass das Drama eine sehr stark strukturierte Form ist, also mit einer starken Binnengliederung. Und diese Binnengliederung kann sehr unterschiedlich ausfallen. Also da gibt es in der Literaturgeschichte, in der Dramengeschichte sehr viele unterschiedliche Lösungen, die von unterschiedlichen Faktoren abhängen können. Also das eine ist natürlich die Bühnentechnik, also die Frage sozusagen, was lässt der Bühnenraum zu? Welche Gliederung, welche zeitliche oder auch räumliche Struktur legt er auf? Gibt es einen Vorhang? Gibt es keinen Vorhang? Wo sind die Zugänge zur Bühne? Kommt man aus der Mitte? Kommt man von der Seite? Was gibt es für ein Kulissensystem? Also das muss immer abgestimmt werden mit den Bühnenverhältnissen. Und das kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Und wir haben also im Laufe der Geschichte sehr viele unterschiedliche Gliederungsangebote. In der Antike ist es das Episodion, ja, also das ist sozusagen das, was wir heute als Episode kennen, ein Handlungsteil, der dann durch einen Chorgesang abgelöst wird. Wir haben Begriffe wie Aufzüge, die sehr stark auf den Vorhang hin geprägt sind. Wir haben aber eben auch die Einteilungsform, die uns am geläufigsten ist, das ist das Akttheater. Also wir gehen ja oft davon aus, dass ein Drama 5 Akte hat. Was interessant ist, also je weiter ich in die Moderne komme, umso fragwürdiger oder umso schwieriger wird es, also einfach große Gliederungsklammern zu verwenden. Also in der französischen Klassik zum Beispiel haben wir ja so diese starke Idee der Einheit, also dass die dramatische Form in Zeitraum und Handlung sehr stark sozusagen strukturiert und vereinheitlicht ist. Das ist ein Prinzip, was wir jetzt heutzutage natürlich gar nicht mehr in dieser Weise kennen. Und man kann beobachten, dass sich sozusagen so eine Tendenz zur Lockerung oder auch zur Auflösung von dramatischen Strukturen beobachten lassen. Und das heißt sehr vielfach, dass die Szene eigentlich autonomer wird. Also dass diese großen Klammern, die Subordination der Szene unter den Akt, ja, also dass diese Dinge einfach weniger wichtig werden und dass ich eine Tendenz habe, die sehr stark zur Szenenreihung ist, zum Panoramatischen, zum Parataktischen. Also da gibt es sehr viel Veränderung innerhalb der dramatischen Form.
Ja, vielen Dank. Auch, dass Sie das so als Entwicklung gezeichnet haben, das ist ja auch noch wichtig für Ihren Aufsatz. Deswegen war das schon mal sehr hilfreich, das zu hören. Dann würde ich Sie jetzt gerne noch fragen, auch immer noch unabhängig von unserem Primärtext Don Carlos, inwiefern kann denn die Untersuchung von diesen Strukturen, die Sie jetzt gerade ausgeführt haben, zur Interpretation eines Dramentextes beitragen?
Ja, also prinzipiell möchte ich immer argumentieren, dass solche formalen Operationen oder Strukturideen also nicht nur auf formaler Ebene, sondern auch auf inhaltlicher Ebene wichtig sind. Also dass man auch über die formale Gliederung einer Erzählung entscheidende Impulse auch zum Verständnis oder zur Interpretation empfängt. Ja, also das ist überhaupt nichts Nebensächliches, sondern eine Beobachtung der Form trägt immer auch zur Bereicherung der inhaltlichen Diskussion bei. Und das würde ich jetzt sagen, ist gerade beim Drama der Fall. Und meine Idee war eigentlich auch immer, wie wird eigentlich im Drama erzählt? Also was sind denn eigentlich die Bewegungen oder die formalen Operationen, die auf der Bühne eine Handlung vorantreiben? Und da ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass es doch sehr erstaunlich ist, dass Drama immer als Handlung definiert wird, seit Aristoteles eigentlich, dass aber niemand so richtig darüber nachdenkt, wie diese Handlung eben vorangetrieben wird. Und was einem dann ins Auge fällt, ist natürlich, dass es die Auftritte gibt. Ja, also dass sozusagen dramatische Erzählung davon abhängt, ob jemand kommt oder wann jemand kommt, dass jemand kommt, dass jemand wieder geht, ja, und dass diese Energie oder diese Beschleunigung, Akzeleration von Handlungen sehr stark auch damit verbunden sind, sozusagen mit dem Personenwechsel. Und dass Handlungsfortschritte sehr oft markiert sind eben durch Auftritte, weil jeder neue Figur bringt ja neue Informationen, ändert die Lage vor Ort und dadurch entstehen gewissermaßen neue Ausgangssituationen, die dann auch im Drama dann wichtig sind. Aber insgesamt ist, glaube ich, so die Frage der Anwesenheits- und Abwesenheitsökonomie im Drama sehr wichtig, ja, weil ich ja sozusagen eine Form habe, die auf Präsenz hin ausgerichtet ist. Also anders als andere literarische Formen ist das Drama ja eine Form, in der man anwesend ist, ja, also wo es Licht braucht, also wo es sowas wie ein inszeniertes Spektakel gibt. Theatron heißt ja auch, also sozusagen ich sehe, das ist eine Schau, aber diese Schau wird eben auch in einer besonderen Art und Weise inszeniert und Auftritte sind eine Form, das zu ermöglichen.
Ja, vielen Dank. Ich würde sagen, dann haben wir jetzt schon einen ganz guten Einblick in so Interpretation von Dramentexten allgemein erhalten. Und ich glaube, dann ist es Zeit, dass wir uns mal unserem heutigen Primärtext Don Carlos zuwenden. Und deswegen hören wir an dieser Stelle jetzt erstmal eine kleine inhaltliche Zusammenfassung, bevor wir dann weiter einsteigen. Friedrich Schillers berühmtes Historiendrama Don Carlos spielt am spanischen Hof des Königs Philipp II., einem Zeitgenossen Elisabeth I., also fast ganze 2 Jahrhunderte vor Schillers Zeit. Trotz der zeitlichen Verschiebung merkt man dem Drama aber doch seine Entstehungszeit an. Denn einer der Hauptkonflikte des Dramas ist der Herrschaftskampf zwischen dem absolutistischen König Philipp und seinem liberalen Sohn Don Carlos und dessen besten Freund, dem Marquis von Posa. Die liberale Idee von Gedankenfreiheit ist der Zeit von König Philipp aber eigentlich weit voraus. Das Drama beginnt mit einem niedergeschlagenen Don Carlos, denn aufgrund politischer Interessen musste seine Ex-Verlobte Elisabeth seinen Vater heiraten und ist nun Königin von Spanien und eigentlich seine Stiefmutter. Don Carlos ist aber immer noch in sie verliebt. Da trifft er plötzlich auf seinen alten Jugendfreund, den Marquis von Posa. Dieser ist politisch sehr aktiv und kritisiert, dass der katholische König Philipp gewaltsam jeden protestantischen Aufstand in seinem Herrschaftsgebiet blutig niederschlägt. Besonders brutal ist er seinem Volk in Flandern gegenüber. Der Marquis möchte den Menschen helfen und ist zu Carlos gekommen, um ihn zu überreden, seine Position als Königssohn zu nutzen, nach Flandern zu gehen und dort zu versuchen, die Menschen zu befreien. Carlos ist allerdings noch viel zu verliebt, um sich mit irgendetwas anderem als seiner Liebe zu Elisabeth zu beschäftigen. Der Marquis von Posa versucht nun, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und arrangiert ein geheimes Treffen mit Elisabeth, damit sie Don Carlos wieder auf den richtigen Weg bringen kann. Gesagt, getan. Elisabeth weist in dem Treffen seine Liebe zurück, ermuntert ihn aber, sich stattdessen auf das Wohlergehen seines Volkes zu konzentrieren. Don Carlos, der ihr keinen Wunsch abschlagen will, sucht daraufhin eine Audienz bei seinem Vater, in der er um die Position als Heeresführer in Flandern bittet. Sein Vater lehnt ab. Da Vater und Sohn noch nie ein gutes Verhältnis hatten und Philipp um die Beliebtheit seines Sohnes im Volk weiß, fürchtet er nun, Don Carlos könne seine Macht ausnutzen und ihn stürzen wollen. Don Carlos, der ja genau das eigentlich vorhatte, aber es natürlich nicht zugeben möchte, verlässt gekränkt das Audienzzimmer und bekommt prompt eine Einladung von einem Pagen, der behauptet, eine Dame wolle Don Carlos allein sprechen. Das ist natürlich eine höchst anstößige Einladung, denn eigentlich dürfen Männer und Frauen nicht einfach so miteinander allein sein. Don Carlos geht bei dieser Einladung zum Rendezvous natürlich sofort davon aus, dass Elisabeth ihn eingeladen hat und sieht all seine Hoffnung erfüllt. Doch er irrt sich. Eine Hofdame der Königin, die Prinzessin von Eboli, hat sich in Carlos verliebt und ihn zu sich eingeladen. Als diese im Gespräch mit ihm aber herausfindet, dass er eigentlich die Königin liebt, ist sie so verletzt, dass sie Carlos und die Königin prompt an den König verrät. Sie geht fälschlicherweise davon aus, dass die Affäre schon in vollem Gang ist. Der König ist zutiefst verunsichert und will die Anschuldigung sofort überprüfen lassen. Allerdings ist er sich auch bewusst, dass sich an seinem Hof keine Person befindet, die nicht ihre eigenen Interessen verfolgt und eine Untersuchung zu den eigenen Gunsten manipulieren würde. Deswegen ruft er den Marquis von Posa zu sich. Der Marquis hat nämlich schon unzählige Schlachten für das Königreich gewonnen und dafür nicht einmal eine Gegenleistung verlangt. Der König geht deswegen davon aus, dass der Marquis nicht bestechlich ist und er ihm noch am ehesten vertrauen kann. Dieser nutzt aber seine Chance und versucht, den König von seinen liberalen Ideen zu überzeugen. Er scheitert. Anstatt auf ihn einzugehen, macht der König den Marquis zu seinem persönlichen Untergebenen und trägt ihm auf, herauszufinden, ob seine Frau ihn tatsächlich mit seinem Sohn betrügt. Der Marquis ist hin und her gerissen zwischen seiner Freundschaft zu Carlos und der Chance, die Situation zugunsten seiner politischen Ideale zu manipulieren. Er nimmt das Angebot vom König schließlich an. Carlos erfährt von dem Treffen von dem Marquis und seinem Vater, entschließt sich aber, seinem Freund zu vertrauen. Als der Marquis ihn bittet, ihm die Liebesbriefe an seine Stiefmutter zu geben, willigt Carlos deswegen ein, wenn auch zögerlich. Währenddessen lässt der König die Schatulle seiner Frau mit privaten Briefen stehlen und findet Liebesbriefe von Carlos, die aber noch aus der Zeit ihrer vergangenen Verlobung stammen. Als er Elisabeth jetzt darauf anspricht, ist diese empört und will aus dem Zimmer stürmen. Dabei stürzt sie und verletzt sich. Jetzt geht im Schloss das Gerücht um, der König wollte die Königin töten. Carlos erfährt davon und schmeißt sofort seine Entscheidung um, die Ehe seines Vaters in Ruhe zu lassen. Wenn dieser Elisabeth nicht schätzt, so denkt er, dann hat mein Vater sie auch nicht verdient. Da er sich unsicher ist, was die Treue seines Freundes Marquis angeht, beschließt er, sich der Prinzessin von Eboli anzuvertrauen und um ihre Hilfe zu bitten. Er ist gerade dabei, ihr seine Liebe für die Königin zu gestehen, als der Marquis vom Poser hereinstürzt und Carlos verhaften lässt, bevor dieser etwas sagen kann. Der Marquis wollte so verhindern, dass Carlos ein Geständnis ablegt, was die Prinzessin gegen ihn verwenden würde. Carlos wiederum sieht seine Verhaftung als Verrat. Als er im Gefängnis, also schließlich vom Marquis besucht wird, will er zunächst nicht mit ihm reden. Doch der Marquis war inzwischen fleißig und hat die Briefe, die er von Carlos bekommen hat, so manipuliert, dass es scheint, als wäre er selbst verliebt in die Königin. Außerdem hat er einen Brief geschrieben und abgeschickt, in dem er schreibt, eine Meuterei gegen den König anzetteln zu wollen, wohl wissend, dass seine Post kontrolliert wird. Sein Plan? Die Schuld auf sich nehmen, es so aussehen lassen, als hätte er alles Don Carlos angehängt, um selbst an die Königin zu kommen, damit der König den Marquis für schuldig hält und seinen eigenen Sohn gehen lässt, der dann ohne Probleme nach Flandern gehen kann, um dort den Protestanten zu helfen. Er hat auch schon einen Fluchtweg für Don Carlos nach Flandern eingerichtet und ein letztes Treffen mit der Königin für ihn ausgemacht. Kaum hat der Carlos seinen Plan erzählt, wird er aber plötzlich erschossen. Der König hatte, sobald er vom vermeintlichen Verrat erfahren hat, nämlich sofort seinen Tod befohlen. Carlos wird aus dem Gefängnis freigelassen. Es dauert aber nicht lange und der König erfährt von der ganzen Intrige. Von jedem Verraten wendet er sich nun an die höchste Instanz, den Großinquisitor. Gemeinsam belauschen sie das Treffen von Karl und Elisabeth, in dem beide sich verabschieden und die Königin ihn erneut ermuntert, sich für die Freiheit der Menschen in Flandern einzusetzen. Der König und der Inquisitor, die das alles gehört haben, brauchen keinen einzigen Beweis mehr. Sie nehmen die beiden fest. Das Stück endet jetzt mit der Ungewissheit, ob Don Carlos tatsächlich exekutiert werden wird. Das Ende Elisabeths bleibt ebenso ungewiss. Doch eins ist sicher. Der Absolutismus hat gesiegt. Als nächstes würde ich Sie jetzt gerne fragen, wo sich denn jetzt Schillers Don Carlos in dieser Entwicklung, die Sie jetzt eben ganz zu Anfang schon so schön nachgezeichnet haben, also in der Entwicklung der Auftrittsstrukturen, wo sich da Don Carlos verorten lässt?
Also Don Carlos ist ja ein Stück, in dem Schiller nochmal ganz dezidiert in die höfische Welt zurückkehrt. Also das habe ich in den voranstehenden Stücken, Räuber, Kabale und Liebe, da wird ja dieser höfische Schauplatz sozusagen eigentlich nur von Ferne betrachtet allenfalls. Aber hier kehre ich jetzt gewissermaßen an den Ort zurück, an dem auch die Dramen der französischen Klassik oder meistens auch der klassizistischen Dramatik stattfinden, und das ist der Palast. Und mit dem Palast habe ich gewissermaßen gleichzeitig vergegenwärtigt eine absolutistische Ordnung, also eine absolutistische Regierungsform, zusammen mit ihrem Zeremoniell, also mit ihren Regeln, die dazu aufgestellt sind, um einen absolutistischen Herrscher gewissermaßen in seiner Herrschaft zu bestätigen und in jeder Form, in jedem Move oder jeder Bewegung letztendlich seine Alleinherrschaft zu markieren. Und das französische Zeremoniell, was wir kennen aus dem 17. Jahrhundert, also vor allen Dingen vom Hof Ludwigs des 14., da habe ich ein solches ausgearbeitetes Zeremoniell, was sehr stark verbunden ist mit einer Regulierung von Zutritt. Am Hof darf jetzt nicht jeder vorbeikommen, sondern da gibt es gewissermaßen Lizenzen, da müssen Lizenzen verteilt werden, da gibt es ein ausgefeiltes Ankündigungssystem, eine sehr strikte Ökonomie. Ja? Und Schiller stellt sich jetzt oder konfrontiert sich jetzt sozusagen mit der Erbschaft oder mit diesem System, um gleichzeitig zu zeigen, A, wie despotisch und unmenschlich es ist, und auf der anderen Seite aber zu zeigen, dass dieses System jetzt im Niedergang ist, ja, also dass es in einer Krise ist,
die nochmal an einem Beispiel aus dem 16. Jahrhundert zeigt,
dass diese Ordnung des Höfischen Ende des 18. Jahrhunderts nicht mehr funktioniert. Also es ist eigentlich eine Kritik, eine Analyse des absolutistischen Systems an der Schwelle zur Moderne, also am Ende des 18. Jahrhunderts, aber im Spiegel einer historischen Episode. Also ich habe gewissermaßen eine Doppelanalyse, also die Gegenwart, der Zustand der absolutistischen Herrschaftssysteme vor der Französischen Revolution wird analysiert sozusagen im historischen Spiegel. Das interessiert ihn. Und das ganze Stück ist ja eigentlich auch eins über die höfische Ordnung. Also da braucht man ja auch nicht unbedingt jetzt die Auftritte dazu, um das zu erkennen, dass die Etikette hier eine große Rolle spielt. Und dass diese Etikette unentwegt durchbrochen wird, ja, oder dass sie in gewisser Weise nicht mehr funktioniert. Dass es aber starke Beharrungskräfte gibt, die darauf bestehen, dass dieses unmenschliche Verhaltenssystem weiter aufrechterhalten wird. Ja. Und in diesem Spannungsbogen befinden wir uns. Und als Schiller das schreibt, gibt es natürlich sozusagen schon eine neue Art von bürgerlicher Anthropologie, also eine neue Mentalität, die mit diesem geordneten, geregelten Zeremonialsystem in Widerstreit tritt. Und da habe ich eben diese Figuren, Don Carlos, Makiposa, die sich diesem System nicht mehr unterwerfen können und nicht mehr unterwerfen wollen und deren eigene Vorstellung, ja, also wie soll ich mich verhalten, wie darf ich mich verhalten, um Mensch zu sein, um meinen Empfindungen auch Ausdruck zu geben. Was passiert, wenn diese neue, lebendigere, natürlichere Mentalität in Spannung tritt zum höfischen System? Und das ist genau gewissermaßen die tragische Frontlinie, an der wir uns befinden. Also so würde ich jetzt vielleicht nochmal exponieren und man kann das jetzt literaturgeschichtlich weiter ausführen, weil es gibt ja bereits um die Zeit, als er das schreibt, gibt es ja schon das bürgerliche Trauerspiel. Das ist ja eine Form, in dem gewissermaßen der bürgerliche Gefühlshaushalt, also die Rolle der natürlichen Empfindungen schon sehr stark entwickelt wird und als maßgeblich eingesetzt ist. Und hier kehren wir jetzt nochmal in dieses höfische System zurück und erfahren seine Kälte. Ja.
Ja, vielen Dank. Das ist sehr, also leuchtet mir total ein, wie sich das da einordnet. Vielleicht gelingt es Ihnen ja auch, das jetzt praktisch nochmal zusammenzuspitzen auf eine Hauptthese Ihres Aufsatzes. Das fragen wir ganz gerne, um das nochmal schön griffig zusammenzufassen, auch wenn es vielleicht manchmal nicht so einfach ist, aber vielleicht gelingt es Ihnen ja praktisch, eine These auszumachen.
Naja, ich argumentiere doppelt. Also ich argumentiere historisch, also ich möchte einen sozusagen politischen Wandel anhand eines Formwandels vorstellen, ja. Und meine These ist eigentlich, dass ich sozusagen über die dramatische Form, über sozusagen den Grundmechanismus des Auf- und Abtretens gewissermaßen so auch zu einer politischen und mentalitätsgeschichtlichen Diagnose komme. Und was ich zeigen möchte, ist gewissermaßen, wie dieses dicht gearbeitete, klaustrophobische, höfische Zeichensystem durch neue bürgerliche, politische Ideen, aber auch anthropologische Ideen in die Enge getrieben wird. Aber gleichzeitig haben wir natürlich eine Art von Opfernarrativ, das uns zeigt, dass diese Zeit noch nicht da ist, sondern wir haben es mit einer Tragödie zu tun, die letztendlich diese neue Mentalität der Zukunft nur in Form eines tragischen Opfers beschreiben kann.
Ja, vielen Dank. Genau, dann würde ich vorschlagen, wir wollen uns dem Dramentext ein bisschen näher noch widmen und ein bisschen konkreter daran gehen. Und dafür haben wir uns auch ein Textbeispiel ausgesucht. Und das würden wir jetzt gerne einmal hören.
Der Marquis eilt aus der Allee.
Der König.
Königin.
Gott!
Marquis.
Hinweg, hinweg aus dieser Gegend, Prinz.
Königin.
Sein Argwohn ist fürchterlich. Erblickt er sie?
Carlos.
Ich bleibe.
Königin.
Und wer wird dann das Opfer sein?
Carlos zieht die Marquis am Arme.
Fort, fort. Komm, Roderich.
Er geht und kommt noch einmal zurück.
Was darf ich mit mir nehmen?
Königin.
Die Freundschaft ihrer Mutter.
Carlos.
Freundschaft. Mutter.
Königin.
Und diese Tränen aus den Niederlanden.
Sie gibt ihm einige Briefe. Carlo und der Marquis gehen ab. Die Königin sieht sich unruhig nach ihren Damen um, welche sich nirgends erblicken lassen. Wie sie nach dem Hintergrunde zurückgehen will, erscheint der König. Sechster Auftritt. König, Königin, Herzog von Alba, Graf Lerma, Domingo, einige Damen und Granden, welche in der Entfernung zurückbleiben. König sieht mit Befremdung umher und schweigt eine Zeit lang.
So allein, Madame? Und auch nicht eine Dame zur Begleitung? Das wundert mich. Wo blieben ihre Frauen?
Königin.
Mein gnädigster Gemahl.
König.
Warum allein?
Zum Gefolge.
Von diesem unverzeihlichen Versehen soll man die strengste Rechenschaft mir geben. Wer hat das Hofamt bei der Königin? Wen traf der Rang, sie heute zu bedienen?
Genau, also auf dieses Beispiel gehen Sie ja auch in Ihrem Text ein und Sie sagen dort, dass hier schon so ein kleiner Störmoment da ist, also dass es hier ein Problem gibt, dass die Auftrittsstruktur, wie sie eigentlich normalerweise im französischen Klassizismus, hatten Sie, glaube ich, gesagt, vonstatten geht, dass das hier nicht ganz funktioniert. Und vielleicht könnten wir Ihre These an diesem Abschnitt auch einmal im Kleinen nachvollziehen und Sie könnten uns einfach vielleicht sagen, was kann man an diesem Beispiel denn sehen? Also inwiefern ist dieser Auftritt störanfällig? Was passt hier nicht? Was bedeutet das?
Ja, ich würde vielleicht ganz gerne noch mal einen Schritt zurückgehen sogar und sagen, dass dieser ganze Auftritt Don Carlos selber ein irregulärer Auftritt ist. Ja, also man muss sich vergegenwärtigen, dass die Szenenverbindung in der sozusagen in der klassizistischen Tragödie reguliert wird durch ein System, das heißt die Liaison de Scène, also eine enge Verkettung von Szenen, die dadurch verbunden sind, dass eine Figur ankommt und eine Figur abtritt. Und das wird rein nach Auftritten und Abtritten gezählt. Und das muss gewissermaßen reibungslos passieren. Es müssen Ankündigungen stattfinden. Und es kann hier gewissermaßen, also in diesem Regelmaß, eigentlich keine Überraschungen geben. Es muss immer klar sein, wer kommt, ja, wer geht. Und diese Figuren müssen in Rang und Namen bezeichnet sein. Und sie müssen eine Lizenz zum Auftreten haben. Jetzt ist es so, dass Don Carlos eigentlich, das ist ein geheimer, überraschender, unangekündigter Auftritt und diese Königin wird erstmal mit der Anwesenheit des Prinzen konfrontiert und da habe ich schon eine Semantik der Überraschung des Überfalls. Also das, was passiert hier, ist im Zeremoniell nicht vorgesehen, da ist irgendwie so eine Art von Synkope, ja, eine Unterbrechung, die dieses Spiel der Liaison unterbricht. Und das geht jetzt so weiter, ja, also dadurch, dass einmal dieses Regelmaß durchbrochen worden ist oder diese Form der Repräsentation eigentlich gestört ist auch das Szenenende in dieser Art und Weise krisenhaft. Denn die Königin bleibt also gegen das Protokoll, gegen die Etikette mit dem Prinzen für einen Moment alleine und in dem Moment passiert der Super-GAU, der König nähert sich. Und der König ist gewissermaßen die Figur oder der Souverän, der diese Auftrittsordnung garantiert und allen seinen Untergebenen diese Regie aufprägt oder diese Ordnung aufprägt. Und was jetzt passiert, ist im Grunde ist nicht eine kleine Störung, sondern eine große Störung. Ja. Das heißt, er findet die Königin allein. Und die Königin ist aber nur Königin und in ihrem Rang bezeichnet, wenn sie gewissermaßen umgeben ist von ihren Hofdamen. Also sie muss, wie das auch in der Sprache des Dramas heißt, inmitten ihrer Grandezza auftreten, also mit ihrem Hof letztendlich. Also der Hof ist auch eine Raumaufstellung, also das sind viele Figuren, die einfach nichts anderes tun, als zu bezeichnen, dass der Mittelpunkt die Königin ist. Und sie ist hier ohne ihren Zeichenapparat. Und das ist das, was den König vollkommen aus der Fassung bringt, weil in dem Moment ist auch er selber nicht mehr der König, sondern er braucht diese ständige Bestätigung durch das Protokoll. Er braucht die Anwesenheit seiner Granden, um seine Position als König zu sichern. Und hier findet er sich in einer fast privaten Situation mit seiner eigenen Ehefrau, die in ihrem Rang eben nicht mehr erkennbar ist, ja. Und da dreht er jetzt gewissermaßen erstmal auf, ja. Und jetzt gibt's diese große Bestrafungsrunde, also wo die Protokollchefin wird jetzt abserviert, in die Verbannung geschickt. Und es ist natürlich klar, dass die Königin selber eine Bürgerliche im Herzen ist, also dieses ganze Theater gar nicht mitträgt. Aber man sieht hier, also auch die Angewiesenheit des Philipp auf die Einhaltung dieser Ordnung und dass er selber gewissermaßen nach der Form empfangen wird. Also es gibt so einen Begriff, den ich ganz gern verwende, um das zu bezeichnen. Also ich denke, jeder Auftritt braucht eine Art von Empfangsgesellschaft. Ja? Also die braucht eine gewisse Aufstellung, die dazu führt, dass diese Figur anerkannt wird. Wenn dieser Apparat nicht da ist oder wenn die Formalien nicht eingehalten werden, dann entstehen Krisen, sozusagen Positionskrisen, Souveränitätskrisen, die zu anderen Störungen dann führen. Und das kann man hier sehr gut sehen. Also wenn der König sagt, was sehe ich? Sie hier, so allein, Madame, und auch nicht eine Dame zur Begleitung. Also das ist gewissermaßen der Super-GAU des Zeremoniells.
Genau, aber das ist ja sehr interessant, was Sie gesagt haben, besonders dass der König quasi diese Bestätigung von außen braucht. Das finde ich sehr interessant. Auch gerade die Bestätigung durch seine Ehefrau, dass er da so, dass so eine Abhängigkeit auch da ist.
Das ist eine These von Norbert Elias auch in seinem schönen Buch Die höfische Gesellschaft, der auf der einen Seite gewissermaßen das Repräsentationssystem beschreibt, was den absoluten Herrscher zu einem absoluten Herrscher macht, aber gleichzeitig auch die Interdependenzen beschreibt und sagt, der König ist selber abhängig innerhalb dieses Verhaltenssystems und wenn ihm das entzogen wird, dann ist er praktisch nichts. Also dann zerbricht sein Zeichenkörper. Also man kann dann auch mit dieser Vorstellung des Body Politic operieren, der im Gegensatz zum Body Natural diesen königlichen Zeichenkörper bezeichnet und der muss intakt sein, damit diese Herrschaft dann auch legitim ist.
Genau, vielleicht wäre es dann interessant, als nächstes darüber zu sprechen, ob diese Störung der Auftrittsstrukturen im ganzen Stück genau dadurch passiert. Also ist es immer so, dass der König irgendwo hinkommt und die Umgebenden fehlen? Oder gibt es auch andere Störmomente, andere Sachen, die ihn da irgendwie in seiner Herrschaft delegitimieren?
Also ich würde sagen, es gibt zwei unterschiedliche Störungstrends, ja, oder Tendenzen innerhalb des Stückes. Und das eine, das habe ich ja vorhin schon gesagt, also das wäre personifiziert in Don Carlos und Mariposa. Ja. Also es gibt gewissermaßen eine zu dieser Zeit anachronistische, aber dann im 18. Jahrhundert zeitgenössische Würdigung oder Anerkennung der natürlichen Empfindungen. Ja, also das ist das, was gegen das Zeremoniell sich richtet. Aber es gibt eben auch noch eine andere Tendenz und das ist gewissermaßen ein Arkanwerden von Herrschaft. Also dass Herrschaft nicht bloß sozusagen auf dem Proszenium, auf der Bühne, als Spektakel an die Augen des Hofes oder der Untertanen gerichtet stattfindet, sondern dass es im Hintergrund eigentlich einen Herrschafts- oder politischen Apparat gibt, der die eigentlichen Entscheidungen fällt und der allmählich sozusagen so stark wird, ja, und zwar auch im Zuge der Moderne immer stärker wird, dass dieses Vordergrundstheater letztendlich unwichtiger wird. Und Philipp II. Ist gewissermaßen an dieser Schwelle positioniert. Also das Zeremoniell gehört sozusagen dem sichtbaren Teil der Herrschaft an. Das führt vor Augen oder stellt vor Augen, dass das Regime intakt ist. Aber dahinter gibt's andere Herrschaftsstrukturen, ja, die im Grunde viel mächtiger sind. Und das ganze Drama führt eigentlich vor, dass dieser theatrale Szene, dass die eigentlich an Bedeutung verliert. Auf der einen Seite gerät sie unter Druck durch die Bürger, die wollen eigentlich diese Art von Spektakel nicht mehr. Und auf der anderen Seite habe ich sozusagen das Anwachsen der Inquisition, das Anwachsen der Hintergrundsmächte, die diese königliche Ordnung dann eigentlich sowieso dann auch unterwandern. Ja. Und es ist ein Begriff, der im Stück sehr an Bedeutung gewinnt. Ich weiß nicht, ob Ihnen das aufgefallen ist, aber bei den Regieanweisungen kommt immer wieder dieser Begriff des Hintergrunds. Also Figuren verschwinden im Hintergrund oder sie treten zurück oder jemand kommt aus dem Hintergrund. Der Großinquisitor kommt aus dem Hintergrund. Ja. Also es gibt da hier sozusagen die Anmutung, die Beschwörung einer Hintergrundsphäre, die nicht mehr klar von der sichtbaren Bühne geschieden ist. Es gibt nicht mehr so eine klare Trennung zwischen on and off, sondern der ganze Raum löst sich so ein bisschen ins Gespenstische auf. Und was wir sehen, ist, dass Philipp II. Allmählich in diesen gespenstischen Raum zurücktritt und diesen Raum des Spektakels, der Sichtbarkeit und des Zeremoniells verlässt, nachdem dieser einfach zusammengebrochen ist. Also auf der einen Seite haben wir eine Entwicklung in Richtung Zusammenbruch des Zeremoniells und auf der anderen Seite haben wir eine Erstarkung dieser arkanen Hintergrundsmächte, ja. Und wir haben aber im Vordergrund sozusagen einige Szenen, die markieren, wie dieser Zusammenbruch der Auftrittsordnung geschieht. Und das sind vor allen Dingen Szenen, die im Vorzimmer von Philipp II. Spielen, also in diesem Antichambre. Und das sind ja politisch sehr sensible Orte, weil da Reihenfolgen, Distanzen, Vorlieben, Begünstigungen irgendwie verteilt werden oder auch entzogen werden. Ja. Und dann ist immer klar die Frage, wer darf zum König? Also diese sehr verknappte Auftrittsökonomie. Und da sehen wir einfach fortgesetzt gesetzt jetzt, wie das gestört wird. Ja, auf der einen Seite gibt es eine absolut unerhörte Verfügung von Philipp II., als er sich mit Marquis Posa scheinbar anfreundet, ja, und dann verfügt, also dieser Mensch wird in Zukunft unangemeldet vorgelassen. Das ist absolut undenkbar, ja. Also hier wird das Protokoll, das zeremoniell suspendiert, um diesen Menschen in die königliche ins Zimmer vorzulassen. Und auf der anderen Seite sehen wir aber, nachdem dieser Traum zusammengebrochen ist, also dass Posa im Grunde als Verräter dasteht, dann sehen wir, dass der König sozusagen völlig hilflos aus seiner Kammer heraustritt, in Trance, im Halbtraum, mit aufgelöster Kleidung und gewissermaßen seinen ganzen Zeichenkörper verloren hat, der sein Regime letztendlich stützt. Und dann haben wir sozusagen diesen Moment der Wende, ja. Also, dass er sagt, also er kommt mit diesem Zeremoniell, kommt er nicht weiter, er tritt über zu den Hintergrundsmächten und wird von nun an aus dem gespenstischen Raum her tätig.
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung. Sie haben jetzt schon mehrmals erwähnt, also dass das Drama quasi darstellt, dass diese Macht des Königs ein bisschen unsicher dasteht. Und jetzt wäre es eigentlich ganz interessant zu wissen, ist das von Anfang an der Fall? Ganz am Anfang gibt es vielleicht noch Momente, wo der König so richtig sicher ist in seiner Macht? Oder ist es tatsächlich so, dass er von Anfang an als richtig unsicher dargestellt wird?
Also ich würde mal sagen, die Krise ist bereits eingetreten, wenn das Drama beginnt. Ja, also wir können einen Krisenverlauf und eine Krisensteigerung beobachten. Aber ich würde jetzt mal sagen, dass diese Szene, die wir eben gerade behandelt hat, eigentlich schon diese Krise in voller Entwicklung zeigt. Und da sagt er ja auch einen unglaublichen Satz. Also er sagt, hat man vergessen, wer ich bin? Ja, und er spricht von seiner Furcht. Und beides geht nicht. Also der König, das Bild, die Imago des Königs kollabiert in dem Moment, wo er nicht mehr gesehen ist und wo seine Königlichkeit nicht mehr anerkannt ist. Und das andere ist, wenn ein König bekennt, dass er sich fürchtet. Und das ist natürlich wirklich eigentlich die Verhaltensweise des Despoten. Also das gehört in die politische Theorie des 18. Jahrhunderts. Das kann man schon bei Montesquieu lesen. Also der Despot ist derjenige, der sich eigentlich in seine Kammer zurückzieht, ja, der sich gar nicht mehr zeigt, weil er sich so fürchtet. Er fürchtet an jeder Ecke den Machtverlust. Und diese Verhaltensweise, die sehen wir schon hier. Insofern geht das einfach, wird das konsequent weiterentwickelt. Aber es ist nicht so, dass wir den König hier in voller Machtvollkommenheit sehen, ja. Wobei das sehr selten der Fall ist, dass mir Leute in voller Machtvollkommenheit im Drama begegnen, weil die immer schon irgendwie auf dem Weg in die Krise oder in die Tragödie sind.
Alles klar. Genau, Sie haben schon von dem Gespensteschwerten des Königs berichtet. Sie haben auch in Ihrem Text geschrieben, dass im 5. Akt, im 8. Auftritt, der Höhepunkt der Deplatzierung des Königs stattfindet. Also hier haben wir es ja, dass der Herzog Alba eigenmächtig in die Räume des Königs eintritt. Vielleicht könnten Sie einfach nochmal sagen, was genau passiert hier? Warum ist hier der Höhepunkt erreicht?
Also das ist der Höhepunkt sozusagen seiner Dekonstruktion. Davon habe ich ja vorhin schon ein bisschen gesprochen. Also wo auf der einen Seite sich sozusagen ein Untergebener, wenn auch Vertrauter, herausnimmt, eigenmächtig das Auftrittsprotokoll zu missachten und aus eigener Initiative in den Raum des Königs vorzudringen. Also das ist eine Umkehrung, das ist eine Unterbrechung, die eigentlich, wenn man das hochrechnet, das Ende von Philipps Souveränität in dem Moment kennzeichnet. Und in dieser Form tritt ja der König dann eben auch auf, ja, also in diesem derangierten Zustand. Und es ist auch innerhalb des klassischen Dramas eigentlich immer eine absolute Krise, wenn eine Figur nicht richtig bei sich ist. Also wenn sie sozusagen in so einem Halbtraum, also wenn sie so Prinz von Homburg ist, das ja dann später bei Kleist ganz deutlich. Also die dramatische Figur ist eigentlich eine präsente und reaktionsmächtige und diese Präsenz und Reaktionsmacht ist dem König hier entzogen. Also er ist jetzt ganz unten angekommen, er hat in die falsche Person investiert, er realisiert nun, dass er nicht in charge war, sondern dass er Spielball einer Intrige war und dass er sich sozusagen vollkommen getäuscht getäuscht hat, indem er auf diesen direkten menschlichen Kontakt mit Posa gesetzt hat und nicht gesehen hat, dass er selber letztendlich nur ein Spielstein in einer Freiheitsintrige war. Also da sind wir ganz weit unten. Und dann beginnt gewissermaßen diese Wende, also dass er seine eigene Herrschaftsform überdenkt und dann zur Hintergrundsmacht wird. Und da beginnt das Gespenstischwerden. Das ist der Moment, wo dann auch der Großinquisitor auftritt, also der Blinde, der aus dem Dunkel kommt und den König dann ins Dunkel zurückholt.
Bevor wir darauf eingehen und uns dieser Wende widmen. Was ich noch sagen wollte, also Sie haben zwar schon gesagt, dass dieses Absteigen des Königs ja auch dadurch kommt, dass er dem Marquis so diese Zugänge zu seinen Räumen erlaubt. Aber dieser letzte Spielstein, der umfällt, wird ja eigentlich durch den Herzog von Alba verursacht. Und ich finde das sehr interessant, weil gerade der Herzog von Alba profitiert ja von diesem Absolutismus oder von der Macht des Königs. Und es ist ja extrem interessant, dass er quasi derjenige ist, der diesen Tiefpunkt des Königs einleitet. Haben Sie da vielleicht irgendeine Theorie, warum das jetzt durch den Herzog von Alba durchgeführt wird und nicht durch, sagen wir, Carlos oder den Marquis?
Der Herzog von Alba ist ein Handlanger der Inquisition. Also der spielt vordergründig das höfische Spiel mit, aber er ist im Bund mit Mächten, die so eine Art von Überwachungsregime aufbauen. Und das ist natürlich auch das, was dann der Großinquisitor zu erkennen gibt. Sie wissen immer alles. Sie tun so, als seien sie Vertrauten, aber eigentlich arbeiten sie im Dienst gewissermaßen der Hintergrundsmächte. Ja? Und das ist auch in den anderen Fassungen von Don Carlos erkennbar. Es gibt auf der einen Seite sozusagen diesen Spektakelraum des Zeremoniells, aber das ist ein Palast, der sozusagen auch schon von seiner Räumlichkeit gibt es überall sozusagen Überwachungspositionen. Und Alba ist jemand, der natürlich ganz sensibel reagiert darauf, dass dieser Herrschaftsraum der Repräsentation zusammengebrochen ist. Und es ist sehr folgerichtig, dass er ihn dann endgültig niederreißt. Also weil er weiß, die Stunde der anderen Mächte ist gekommen. Ja? Der Eigensinn des Königs ist jetzt gebrochen, er ist gedemütigt und jetzt we take over. Und das tut er eben auch in diesem Moment.
Alles klar. Wir wollen uns damit jetzt auch beschäftigen, also mit dieser Wende und mit diesem Übergang. Und dafür würde ich jetzt an Emilia übergeben.
Genau, wir haben oder Sie haben das schon so ein bisschen ausgeführt, aber wir wollten das jetzt nochmal zusammenfassend uns angucken oder nochmal ein bisschen gebündelt betrachten, dass es irgendwie diesen Wendepunkt gibt, der eben mit Herzog Alba eingeleitet wird, der in das Zimmer reingeht. Und dann ist es aber nun so, dass das haben Sie eben schon beschrieben, der König überlegt sich, wie er nun anders herrschen kann oder wie er ein neues System etablieren kann. Und vielleicht können Sie das nochmal beschreiben, wie genau sieht das denn aus? Wie genau erlangt jetzt der König seine Macht wieder?
Also ich würde jetzt auch nicht sagen, er gewinnt seine Macht jetzt in dem Sinne wieder, dass er jetzt gewissermaßen der Erste im Königreich ist, sondern er ordnet sich unter. Gegenüber dem Großinquisitor bezeichnet er sich zweimal selbst als Infant. Er kehrt gewissermaßen in die Rolle des Schülers der Inquisition zurück. Und dadurch gewinnt er aber auch wieder Handlungsmacht. Nur wenn wir ihn am Ende sehen, wo Don Carlos gefangen genommen wird, als er sich verabschiedet von der Königin, da sehen wir den König nicht allein, sondern wir sehen ihn wieder in Gesellschaft seiner Granden, aber auch mit dem Großinquisitor. Also seinem spektakulären Bild, also der höfischen Aufstellung, ist jetzt sozusagen die Person der dunklen Macht beigemischt. Das ist ganz klar, das ist ein neues Vorzeichen, unter dem er jetzt agiert. Und das ist keine Herrschaftsform mehr, die sozusagen im Hellen oder in der Sichtbarkeit agiert, sondern eine, die gewissermaßen im Hintergrund Informationen sammelt und gewissermaßen geheime Entscheidungen im Arkanen trifft. Er wechselt gewissermaßen vom Raum der Sichtbarkeit in den der Unsichtbarkeit und agiert auch von seiner Bewegungsform her dann als Gespenst. Da gibt es eben diese sehr interessante Regieanweisung ganz am Ende des Stückes in 5.11, wo der König erscheint, wie es heißt. Der König, begleitet vom Großinquisitor und seinen Granden, erscheint im Hintergrunde, ohne bemerkt zu werden. Also ich finde diese Regieanweisung wirklich sehr aufschlussreich. Erstens, weil sich die die Bedeutung des Wort Erscheinens, glaube ich, verändert hat. Also im Zusammenhang des Zeremoniells ist es sozusagen der große Auftritt, ja, der Sonnenauftritt, die solare Regie. Hier heißt Erscheinen gewissermaßen signalisiert den Übergang zum Gespenstischen. Ja, also das Erscheinen ist jetzt ein anderes geworden und er erscheint auch nicht mehr im Vordergrund, wie der König das sonst tut, sondern im Hintergrund. Das ist eine, kann man sagen, ein Widerspruch in sich selbst. Und dann noch ohne bemerkt zu werden. Also das ist das, was gewissermaßen vorne, wo er mit Furcht darauf reagiert, dass er als König nicht mehr gesehen wird. Nun ist er in einer Ordnung oder in eine Herrschaftsform übergewechselt, wo er seine Macht gerade aus dieser Unsichtbarkeit gewinnt. Und dieses unbemerkt Erscheinen, dieses Paradoxe des Erscheinens, aber nicht gesehen werdens, das ist das, glaube ich, der Stil oder der Herrschaftsstil, um den es jetzt geht. Und das setzt sich dann nochmal fort in der nächsten Regieanweisung. Don Carlos will nach der Maske greifen, heißt es hier, der König steht zwischen ihnen. Man weiß nicht, wie er sich dahin bewegt hat. Also es wird nicht gesagt, der König nähert sich an, sondern wie ein Gespenst. Also das ist ja auch eine Beschreibung des Gespenstischen, sich zu bewegen, ohne zu gehen. Und genau diese Bewegungsform wird hier gewählt, um jetzt diese Arkane, die Präsenz der arkanen, unbemerkten Macht zu signalisieren.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil ich glaube, ich verstehe auch jetzt erst richtig, warum dann praktisch dieses nicht bemerkt werden oder dieses Erscheinen, ohne wirklich angekündigt zu werden, wie das praktisch dazu führt, dass diese Herrschaft erst in die Krise kommt und dann aber Teil der neuen Herrschaftsform ist. Genau, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, dass das gewissermaßen auch so ein bisschen paradox ist, dass sich das dann so umkehrt. Ja, ich würde, glaube ich, gerne noch einmal über den Großinquisitor sprechen. Der tritt ja erst ganz am Ende auf. Und wir haben jetzt auch schon, Sie haben auch schon über den gesprochen, aber vielleicht können Sie noch mal sagen, wer das eigentlich genau ist. Und könnte man ja jetzt sagen, dass er praktisch der neue König ist oder ist er jetzt praktisch die neue Nummer eins dieser Herrschaft oder wie könnte man seine Rolle da beschreiben?
Also es ist klar, das ist ein Kirchenhaupt. Also es ist jemand, der der Kirche und nicht dem Staat zugeordnet ist und dann letztendlich nochmal eine Herrschaft über der Herrschaft personifiziert oder hinter der Herrschaft. Also es wird jetzt hier mit dem Auftritt des Großinquisitors, wird die Macht des Staates gewissermaßen durch die Kirche eingeklammert. Also wobei Scheler, glaube ich, gar nicht so sehr um die Kirche geht, sondern um sozusagen Prinzipien des Arkanen, ja, die sich hinter der sichtbaren oder für uns greifbaren Herrschaft dann befindet. Er stellt ihn als einen Höhlenbewohner dar, ja, also als jemand, der immer im Dunkeln lebt, ja, also so eine Art von Grottenolm, aber im Dunkeln eben alles sieht, ja, also das hat natürlich auch eine topische Tradition, dass der Blinde der eigentlich Sehende ist und in seinem Dialog mit dem König kommt ja auch zum Vorschein, dass diese Behörde alles weiß, also sie hat alle Informationen, ja, also sie sammelt alles für und gegen die Personen und es ist gewissermaßen so ein geheimes Staatsarchiv, ja, also was hier im Hintergrund besteht und was sozusagen einen ganz anderen Handlungsspielraum eröffnet, der eben nicht in der Sichtbarkeit stattfindet. Das ist natürlich auch vieles, was Foucault in seinem Buch als Überwachungsregime bezeichnet, also in seinem Buch Überwachen und Strafen. Ja, also da kann man jetzt auch diese spezifisch politische Form jetzt einfach nochmal ein bisschen besser verstehen, ja, also wenn man das heranzieht. Aber so könnte man das vielleicht mal beschreiben. Und ich würde sagen, es ist natürlich auch wirklich kennzeichnend, dass diese Figur erst zu spät auftritt und dann aber the winner takes it all. Ja, also dass dann die gesamte Herrschaft Philipps gewissermaßen auf diese Seite kippt.
Ja, vielen Dank. Vielleicht noch als letzte Nachfrage zu diesem Teil der neuen Herrschaftsform. Wie manifestiert sich dann dieser Wechsel der Herrschaftsform jetzt in den Auftrittsstrukturen konkret?
Etwas habe ich ja schon gesagt, also dass sozusagen dieses Schreiten oder die physische Realisierung letztendlich zugunsten des Gespenstischen abgelöst wird. Hier gibt es natürlich nochmal so einen großen Auftritt des Großinquisitors, das muss man sagen, also dass diese Form des großen souveränen Auftritts hier jetzt gewissermaßen im Gespenstischen aufgerufen wird. Ja. Allerdings eben, und das finde ich interessant, an einer ungewöhnlichen Stelle. Also man würde sonst erwarten, dass ein solcher großer Auftritt am Anfang einer Szene stattfindet. Und hier wird eigentlich Die Liaison des Szenen wird hier verschliffen. Der Auftritt findet am Ende einer Szene statt. Und was man daraus erkennen kann, ist eben, dass auch diese protokollarische Form der Liaison des Szenen jetzt hier verschliffen wird. Also diese Regelung Auftritt, Abtritt, Personenwechsel, das wird in diesem Auftritt letztendlich auch ungreifbar. Also die Trennung der Szenen voneinander kann ich nicht mehr deutlich nachvollziehen. Also die Reihenfolge von Auftritt und Abtritt vertauscht sich. Und ich habe hier gewissermaßen ein unstrukturiertes, wesenloses, fast gespenstisches Zwischenfeld, wo sich einfach auch die Trennung zwischen Auftritt und Abtritt, Anwesenheit und Abwesenheit nicht mehr richtig durchführen lässt. Also diese Auflösungstendenz des Protokollarischen, die bestätigt sich an dieser Stelle. Obwohl jetzt diese Figur jetzt nochmal sozusagen in einer gespenstischen Simulation des großen Auftritts abspielt.
Ja, vielen Dank. Dann vielleicht wollen wir noch so ein bisschen ein Fazit ziehen, um diesen Primärtextteil zu beenden. In Ihrer Interpretation schreiben Sie, was finde ich sehr schön auch so, das Stück vielleicht zusammenfasst, dass das Stück zu Recht als eine Auseinandersetzung mit den höfischen Herrschaftsformen gelesen ist. Und was könnte man denn jetzt auf Grundlage Ihrer Analyse der Auftrittsstrukturen auch als Fazit von dieser Auseinandersetzung festhalten?
Ja, also ich glaube, vielleicht kann man es einfach jetzt nochmal dramaturgisch wenden. Ja, also ich glaube, über die politische Seite haben wir einiges gesagt jetzt. Ich würde jetzt auch nochmal die Schlussfolgerung ziehen, dass Schiller jetzt sozusagen nicht nur das höfische System hinterfragt, sondern dass er auch die mit diesem höfischen System verbundenen dramaturgischen Formen oder Zeremonialformen hinterfragt. Und dass er eigentlich eine neue Form auch der Vergesellschaftung durch Auftritt herbeischreiben möchte. Er kann das jetzt hier nur in Form der Tragödie, indem er zeigt, dass das Alte nicht mehr legitim ist, dass diese alten Formen zerbrochen sind. Und er will aber eigentlich den Boden bereiten, jetzt für sozusagen eine spontanere, mehr sozusagen der Sprache des Herzens entsprechenden Regie der Anwesenheit, also die eben nicht in der Art und Weise spontan vermittelt ist. Das ist alles sehr kompliziert. Also ich würde Ihnen jetzt auch nicht letztendlich als einen Propheten einer neuen Spontanität bezeichnen. Er weiß immer auch genau, wie gebrochen diese Sachen sind. Und wenn wir Kabale und Liebe lesen und den Spontanitätsfex Ferdinand uns anschauen, dann sehen wir, dass die Spontanität auch ihre Probleme hat. Oder im Fiasco ist das genauso. Das sind Leute, die vorpreschen, ja, die eine unglaubliche Energie haben, aber dadurch einfach auch unendlich viel Porzellan zerschlagen oder Zerstörung anrichten, die uns zeigen, so einfach ist es das mit der Spontanität auch nicht. Also beide sind gewissermaßen tragödienanfällig. Ja, also aus beiden Verhaltensformen resultieren tragische Krisen. Aber ich glaube, er ist einfach auch ein Beobachter. Also er ist auf der einen Seite, hat er natürlich auch politische Ideen, um die es ihm geht, aber er ist auch ein unglaublich guter Menschenbeobachter. Und gerade an diesen Auftrittsformen kann man sehen, wie viel Energie und Sprache er investiert, um die zu inszenieren. Also wenn Sie da mal anfangen, drauf zu achten, er hat unglaublich raffinierte, differenzierte Auftrittsanordnungen. Ja? Also die Bewegung bis ins Kleinste inszenieren, ja, oder beschreiben. Also da sehe ich im Grunde noch wirklich eine sehr große literarische Leistung, einfach Bewegung und politische Form und dramatische Form in irgendeiner Weise zusammenzubringen oder zu analysieren.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wollen wir zu unserem letzten Teil übergehen der Folge. Dafür würde ich gerne nochmal an Selina übergeben. Wir haben nämlich noch ein paar Fragen, die auch über diese konkrete Interpretation noch hinausgehen.
Genau, ich würde mich jetzt nochmal auf das zurückbeziehen, was Sie gerade gesagt haben. Also quasi ganz am Ende in der letzten Szene haben Sie ja gesagt, dass die Auftritte des Königs irgendwie immer zur falschen Zeit stattfinden. Also dass er quasi nicht mehr am Anfang auftaucht, sondern in der Mitte des Auftrittes. Und das zieht sich ja eigentlich auch sehr durch das ganze Drama hindurch. Also irgendwie ist er immer zu früh da oder er ist zu spät da und so weiter und so fort. Jetzt hat Schiller das Drama ja mit Blick auf eine Aufführung geschrieben. Also er ist ja nicht davon ausgegangen, dass man seinen Text liest und schaut, okay, wann beginnt jetzt der Auftritt und wann nicht. Also man kann ja in der Aufführung diese Wechsel von den Auftritten nicht ganz so gut nachvollziehen, wie man das jetzt im Lesen machen kann. Welches Wirkungspotenzial hat denn dann das Ganze überhaupt noch? Also dieses Verschleifen der Auftritte.
Also ich denke schon, dass man in diesen beispielhaften Dramen, also den Personenwechsel, sehr gut beobachten kann. Und dass es allen Zuschauern klar war, dass also sozusagen mit jedem Personenwechsel letztendlich auch eine neue Szene beginnt. Und dieses System wird hier sozusagen insgesamt, also durch Irregularitäten, eigentlich durcheinander gebracht. Und damit kann man aber auch vielleicht sagen, jede Konfusion zeigt an, dass diese Form irgendwie nicht mehr verlässlich ist, ja, also dass wir eine neue suchen müssen und dass wir jetzt eigentlich nur noch sozusagen die krisenhaften Reste haben. Das andere ist natürlich das Verhältnis zwischen Schriftlichkeit und Mündlichkeit. Also ich würde schon denken, dass das auch ein doppeltes Spiel ist, also dass auch der Leser adressiert wird, obwohl man natürlich bei Schiller ist natürlich die Rampensau par excellence, also er wird das Ganze immer auch sozusagen theatral fundieren. Und sicher ist es so, dass hier, wenn ich diesen Großauftritt des Großinquisitors sehe, weiß ich natürlich als Zuschauer nicht, dass das am Ende einer Szene ist und nicht am Anfang einer Szene. Ja, also genau diese Sicherheit wird mir entzogen. Aber ich würde schon sagen, dass in der nachfolgenden Regieanweisung irgendwie so eine Art von gespenstischen Unterbrechung angezeigt wird. Da heißt es nämlich ein langes Stillschweigen. Ja, und dieses lange Stillschweigen, das erfahre ich auf der Bühne. Da ist eine Markierung, die kann ich als Zuschauer nicht mehr so wirklich lesen. Ja, ich weiß nicht, was das jetzt heißt. Einerseits ist es ein Auftritt, ein Anfang, aber dann passiert ein Schweigen. Die Diskussion oder der Dialog geht nicht weiter. Und das ist natürlich schon mal eine dramatische Unregelmäßigkeit, nicht? Also, dass der Dialog da einfach nicht mehr weitergeht. Und ich glaube schon, dass man das eben auch als Zuschauer mitkriegt, dass hier irgendwas mit diesem Auftritt nicht so ganz in Ordnung ist oder dass hier bestimmte Routinen oder Konventionen auch außer Kraft gesetzt werden.
Genau, vielleicht nochmal, die Frage ist mir gekommen, als Sie gerade darüber gesprochen haben, auch mit Ihrem letzten Kommentar, dass hier irgendwie Konventionen gebrochen werden. Was halten Sie davon? Wird diese Störung heute noch genauso wahrgenommen wie damals vielleicht, als er das Ganze auf die Bühne gebracht hat? Weil ich meine, wir haben ja diese Konvention heutzutage nicht mehr so krass, dass wir sagen, hey, dieser Personenwechsel ist immer irgendwie mit dem Wechsel der Auftritte verbunden.
Ich würde jetzt mal sagen, das ist nicht anzunehmen, ja, also dass diese Struktur ins Auge springt für Leute wie uns. Wir werden dann wahrscheinlich das Ganze irgendwie eher so über die Semantik wahrnehmen, also dass diese Sachen ja auch nicht bloß performiert werden im theatralen Spiel, sondern dass sie eben auch thematisiert werden in der Rede. Und ich kriege dann natürlich schon mit, dass wenn Don Carlos sozusagen mit brennendem Herzen zu seinem Vater in die Kammer stürmt, dass er dann zurückgewiesen wird mit Kälte. Ja, also insofern baut sich natürlich schon auch so eine Erwartung auf, die sich auf die Frage richtet, wie erscheinen diese Personen, werden sie anerkannt, werden sie zurückgewiesen, wie viel Affekt ist dabei im Spiel, wie viel nicht. Da würde ich jetzt mal sagen, diese Wahrnehmung, die haben wir auch noch. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass es im Moment gerade auch im Theater so eine Sensibilität gibt, gerade für theatrale Konventionen. Das war sicher vor 30 Jahren jetzt mal nicht in der Weise der Fall. Aber dass man jetzt sehr aufmerksam ist auch auf bestimmte theatrale Mechaniken, die Semantiken von Mechaniken. Also was bedeutet das, bestimmte Routinen irgendwie aufzubauen, aufzurufen und wieder zu unterbrechen? Ja? Also ich denke schon, es gibt ein neues Auftrittsbewusstsein auch im Theater. Also ich sehe das auch im postdramatischen Theater, was die Handlung ja nicht so stark akzentuiert, sondern eher theatrale Mechanismen in den Vordergrund redet. Also die legen sehr viel mehr Wert jetzt auf solche Auftrittsmechaniken. Und insofern kann es schon sein, dass sich dann der Blick einfach eines Regisseurs dann auch wieder auf so ein Stück zurückrichten könnte und das halt einfach stärker akzentuieren könnte. Ja, das ist dann jetzt auch Aufgabe eines Regisseurs, zu sagen, wir schauen jetzt mal da drauf. Also können wir daraus ein Konzept gewinnen, dass wir diese Auftritte jetzt irgendwie stärker ins Licht stellen, ja, oder ihr Scheitern.
Genau, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen, wie die Form, also wie die Auftrittsstrukturen mit dem Inhalt zusammenhängen und wie das auch die Interpretation von Don Carlos auch beeinflussen kann, beziehungsweise noch eine neue Ebene dazu bringt. Jetzt wäre vielleicht nochmal die Frage, worin liegt denn das Potenzial dieser Analyse von Auftrittsstrukturen auch auf andere Dramen, die vielleicht auch nicht so sehr politisch argumentieren?
Ja, ich denke, das ist ein analytischer Zugang, der sich immer lohnt. Das lohnt sich bereits wirklich vom Anfang an. Also man muss sich ja vielleicht auch mal vergegenwärtigen, dass sehr viele Theorien der Tragödie davon ausgehen, dass sozusagen eine Figur aus dem Chor heraustritt und in die Sichtbarkeit tritt. Das ist sozusagen eine fundamentale theatrale Struktur, die Eröffnung, sozusagen die Herauslösung eines Individuums aus einem Kollektiv und die Ausstattung dieser Figur mit Rede. Das ist ein Grundmechanismus. Und der wird einfach im Laufe der Dramengeschichte immer wieder neu formalisiert, markiert, übersehen auch, ja, also nicht markiert, aber es ist immer diese Grundstruktur theatraler Entwicklung oder Narration und Figuration. Also wir erfahren über Auftritte, wie Figuren entstehen, wie sie konstituiert werden, wie sie sich selbst beschreiben, wie sie von anderen wahrgenommen werden. Ja? Also das ist etwas, wofür man die Aufmerksamkeit auch erstmal entwickeln muss. Aber die, glaube ich, ganz wichtig ist, um die Verschränkung von Handlung und Theatralität zu verstehen. Also im Auftritt, da verbinden sich diese beiden Momente. Einerseits sozusagen die Einbettung in eine Handlung. Jemand bringt etwas, jemand bringt was Neues, gerät ins Gespräch. Aber auf der anderen Seite dieser eminent theatrale Moment des Erscheinens, wo die Figuren, die Akteure vom Gesehenwerden der anderen durchdrungen werden. Und man kann das nicht voneinander trennen. Ja? Und Dramen denken sehr viel darüber nach, über diese Sichtbarkeit oder dieses in Erscheinung treten. Und ich finde, es lohnt sich immer, dramatische Texte genau auf dieses Wissen hin oder diese Reflexion hinzulesen. Also insofern könnte man jetzt sozusagen durch die Reihe durchgehen. Ich habe schon vom postdramatischen Theater gesprochen, das ganz stark Aufmerksamkeit auf den Auftritt lenkt. Eins kann man vielleicht sagen, die Figuren im Drama treten nie als Souveräne auf. Die sind immer schon irgendwie gebrochen oder in Frage gestellt oder unvollständig. Und ihre ganze Bemühung geht darum, irgendwie eine Anerkennung zu erhalten oder ein Existenzrecht zu sichern, was ihnen niemals in voller Weise gewährt ist. Also insofern ist jedes Drama eigentlich tragisch.
Alles klar. Genau, vielleicht noch als abschließende Frage. Gibt es denn irgendwelche Theoretiker oder Theoretikerinnen, die Sie in Ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit besonders beeinflusst haben?
Also jetzt für die Auftrittsforschung insbesondere?
Genau.
Ja, also das eine ist Goffman auf jeden Fall, Hannah Arendt, Roland Barthes. Von denen habe ich einfach sehr entscheidende Anregungen erhalten. Ja, also weil aus einer kultursoziologischen Perspektive, wo ich extrem viel gelernt habe, ist von Roland Barthes Racine-Buch Sur Racine, also der wirklich, also gerade für die französische Klassik, eigentlich das Auftrittsregime für mich dann in sehr interessanter Art und Weise entfaltet hat. Hannah Arendt, die sozusagen die Auftrittsformen des politischen Menschen untersucht, also anhand der antiken Polis. Also das sind so Dinge, die sich dann zusammengesetzt haben. Ja, Oliver Taplin, ein Altphilologe, der sich vor allen Dingen mit den Episodia der antiken Tragödie beschäftigt hat. Aber auch sehr viele Kollegen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, im Zusammenhang mit meinem Auftrittsinteresse. Christopher Will zum Beispiel und Rüdiger Kampe, Bettine Menke. Also gerade die Sachen von Bettine Menke sind für mich auch immer sehr, sehr anregend gewesen.
Mit dieser Frage haben wir leider dann auch schon das Ende unserer Folge erreicht. Liebe Frau Vogel, wir möchten uns ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch bedanken. Es hat sehr viel Spaß gemacht, Sie auf Ihrem Interpretationsweg zu begleiten. Und wir hoffen, dass natürlich auch die Zuhörende ganz viel Spaß dabei hatten und unserem Gespräch gut folgen konnten.
Ich bedanke mich für das Gespräch.
Sollte jemand von euch, also von den Zuhörenden, solltet ihr noch Fragen haben, sollte euch irgendwas beschäftigen, wir freuen uns immer gern über Feedback. Ihr erreicht uns per E-Mail unter kannstdumirfolgen@posteo.de oder auch über unsere Social-Media-Kanäle unter dem Handle @kdmf_podcast. Und schließlich möchten Emilia und ich uns natürlich auch noch bei unserem Team für die gemeinsame Vor- und Nachbereitung bedanken. Das sind Cornelius Planck, Anna Dahlke, Jana Eckert, Johanna von der Fecht, Elisa Fredert, Anina Karch, Sidney Lazarus sowie Gesa Beider-Wieden für die Website-Betreuung. Und auch euch, liebe Zuhörende, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, dass ihr natürlich auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Bis dahin!